der Podcast.
Folge 131, der Jahresrückblick 2024, Teil 4.
Hallihallo und herzlich willkommen, ein gesundes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, wie man so schön sagt. Ja. Ich hoffe, ihr habt die Böllerverbote der Corona-Jahre auch in dieses Jahr mit reingenommen, denn wir wissen ja, Brot statt Böller. Wobei ich finde, Brot brennt sehr schlecht und knallt auch nicht. Apropos knallen, ich begrüße euch zu einer neuen Jahresrückblicksfolge, nämlich dem vierten Teil von Lucke und Hengstmann, Jahresrückblick 2024. Und was wäre ein Jahresrückblick von Lucke und Hengstmann ohne Tillmann Lucke, den ich in Berlin begrüße. Hallo Tillmann.
Hallo Sebastian Hengstmann, ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Und du bist Kabarettist aus Magdeburg und wir haben hier 4 von 5, also fast alles geschafft, aber noch ist das Jahr nicht vorbei. Also offiziell ist das Jahr noch gültig.
Also solange unser Jahresrückblick nicht beendet ist und das als auch inzwischen im Grundgesetz anerkannt, ist so ein Jahr nicht zu Ende. Wir waren stehen geblieben, denn wir machen es alphabetisch. Wir waren letzte Folge, also im letzten Jahr beim Buchstaben Q stehen geblieben. Da folgt jetzt folgerichtig der Buchstabe R und nein, ich mache hier keinen Gag an der Stelle. Was hast du denn beim R, Tillmann?
Im R habe ich die RAF, die Rote Armee Fraktion, weil die dieses
das
Jahr...
Das ist der Jahresrückblick 2024, nicht 74.
Ja, beziehungsweise, also eigentlich offiziell hat sich die RAF ja 1998 aufgelöst in einem sehr selbstgerechten Brief, der an Zeitungsagenturen ging, aber es gab immer noch 3 versprengte AF, also im wörtlichen RAFler, die ihr Leben damit mit Banküberfällen und Supermarktüberfällen bestritten haben. Und davon ist jetzt eine weniger. Daniela Klette ist jetzt in Haft.
Genau. Klebt jetzt wie eine Klette im Knast war.
Ja, so. Und die wohnte in Kreuzberg in einer Sozialwohnung, obwohl sie ja nachweislich Millionärin war, wegen der vielen Überfälle, aber das stört
Wobei, nicht. Das weiß ich gar nicht, weil so ein Banküberfall heutzutage lohnt sich da kaum noch.
Ja, also die haben den letzten Überfall haben sie 2016, zumindest ist ihnen danach keiner nachweisbar gemacht. Die werden sich schon, also es wird schon auskömmlich gewesen sein. Und die anderen beiden sind flüchtig, beziehungsweise beim einen weiß man gar nicht mehr, ob er noch lebt. Der müsste jetzt um die 70 sein, Ernst Volker Staub. Aber Burkhard Garweg, der hat, es ist auch wieder so typisch Polizei, ja, Klingeling bei Frau Klette zu Hause. Und die so, ja, ich muss kurz noch auf Toilette und hat dann gesimst, sie haben mich und das veranlasste ihren Freund Burkhard Garweg, der wenige Kilometer entfernt in einem Bauwagen wohnte, also da war so eine Art Peter Lustig, nicht so lustig und der konnte dann entfliehen. Der Bauwagen ist gesichert worden, aber ja.
Gerade Daniela Kletter, hat die eigentlich jemanden umgebracht? Also ist ihr Mord nachzuweisen oder ist sie nur Mitglied einer terroristischen Vereinigung?
Genau, also Vorwürfe sind Mitglied in der terroristischen Vereinigung, Überfälle und Mordversuch, weil während dieser Überfälle ist gelegentlich auch mal geschossen worden und oder auch diese Panzerfaust kam zum Einsatz. Also versuchter Mord ist sozusagen das Höchste, was da vorgeworfen wird.
Ja, auch aber, den anderen. Was ist eine Banküberfall, bei dem nicht geschossen wird? Also da finde ich, da sind sie jetzt aber auch ein bisschen übertrieben.
Ne, wenn nicht geschossen wird, also versuchter Mord ist ja schon irgendwie ein strenger juristischer Begriff. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Warnschuss in die Luft abgibt, dann ist es ja auch kein versuchter Mord. Aber wenn man in die Richtung desjenigen schießt, und das ist wohl passiert, man muss natürlich auch noch schon mal schauen, wer war das von den dreien, ist auch schwierig nachzuweisen, aber also ich glaube schon, dass da einiges aufs Konto von denen kommt, wenn man die anderen auch noch erwischen würde. Also da, die Bundesanwaltschaft ist jetzt beschäftigt, sagen wir es mal so. Und okay. Das ist, also eine lustige Nachgeschichte gibt es noch, also sie wurde am 26. Februar verhaftet und 2 Tage später, also 2 Tage später wurde noch eine in ihrer Wohnung noch eine Panzerfaust schwere Kriegswaffen wurden gefunden, wo man denkt, jeder Tatort-Autor würde dafür gefeuert werden, wenn er sowas Schlechtes schreibt. Also stell mal vor, 2 Tage später latscht noch irgendein so ein dusseliger Kommissarsgehilfe durch die Wohnung, muss ja eine sehr große Sozialwohnung gewesen sein, und stolpert über die Schranktür und dann kullert eine Panzerfaust raus. Also das, ja. Aber die Realität.
Unschön.
Aber in der Realität darf sowas vorkommen. Aber ehrlich gesagt, die haben nicht beachtet, in Kreuzberg gilt bis zu eine Panzerfaust als Eigenbedarf.
So. Ja, Wenn hier endlich mal das Panzerfaust-Legalisierungsgesetz, genau. Apropos, kommen wir zu meinem R. Mein R ist Ramelow. Natürlich nicht Bodo Ramelow, wobei über Bodo Ramelow gibt es ja 2024 auch eine ganze Menge zu sagen. Stellvertretend natürlich für die Aktion oder Mission Silberlocke. Ich sah jetzt übrigens neulich ein Interview, also Mission Silberlocke wird ja so verstanden, dass die drei alten Herren Gysi, Bartsch und Ramelow versuchen über ein Direktmandat die Linkspartei nochmal in den Bundestag zu hieven. Aber die offizielle Begründung mit Mission Silberlocke ist, dass diese drei alten Herren, es sind sogar fünf, der versuchte Direktmandat ist ja fünf, weil Sören Pellmann in Leipzig, der hat das ja letztes Mal auch gekriegt. Und noch der fünfte, weiß ich jetzt gar nicht.
Naja, das fünfte Direktmandat, was so möglich ist, ist da, wo Gesine Lötsch bisher war. Das ist jetzt, die hat jetzt die neue Linkspartei-Vorsitzende Ines Schwertner. Das ist allerdings eine sehr, sehr junge Frau, die keine Silberlocken hat.
Genau. Und dass die junge KandidatInnen betreuen sollen, das ist eigentlich die Mission Silberlocke. Aber natürlich heißt es Ramelow, Gysi und Bartsch.
Betreutes Kandidieren. Das könnten auch bei den Grauen Panthern könnten wir das machen.
Genau. Nein, aber dass Gysi Direktmandat kriegt, ist immer noch am wahrscheinlichsten. Ramelow hat bei der Landtagswahl das Direktmandat geholt, weswegen sie auf die Idee kamen, das zu machen. Und in Rostock hat Bartsch noch nie das Direktmandat geholt. Deswegen ich das für schwierig halte. Pellmann in Leipzig weiß man nicht, weil damals auch noch sehr viel Wagenknecht-Zucht damit drin war. Pellmann ja eigentlich mal als Wagenknecht-Vertrauter galt. Ist allerdings nicht ins BSW gegangen. Also ja. Was da so passiert ist. Man weiß es nicht. Also ich persönlich halte das für zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, Gysi und Ramelow
können... Nein, ich darf dich erinnern, in der letzten Folge hast du deine Prognose abgegeben, dass die Linkspartei genau das schafft. Also ich frage mich auch, du bist hier der Söder, der Söder des Podcasts.
Natürlich.
Mal das eine, mal das andere.
Ich halte es, nein, ich hab die Prognose abgegeben, trotzdem kann ich es ja für unwahrscheinlich halten.
Ja, ich verstehe es nicht, aber...
Ich gebe dem Ganzen so eine Chance von ungefähr 40%. Naja, man muss ja, wenn man Prognosen macht, das ist ja immer sehr viel Kaffeesatzleserei. Also Gysi, denke ich, dürfte es schaffen. Oder es müsste schon sehr viel gegen ihn laufen, dass er es nicht schafft. Ich weiß gar nicht, was er da für Kandidaten haben wird. Also kommt ja so ein bisschen auf die Gegenkandidaten an. Ramelow könnte ich mir auch vorstellen, dass er das schafft. Aber das dritte Direktmandat wird halt schwierig.
Ja.
Also Ramelow, Gysi könnte ich mir bei beiden vorstellen. Pellmann weiß ich nicht und Bartsch. Also Rostock ist sehr grün. Rostock ist wirklich sehr grün oder halt schwarz. Ob Bartsch, es kommt auf den Wahlkampf an, glaube ich. Nun ist aber Dietmar Bartsch auch nicht gerade das, was man jetzt charismatisch und sympathisch nennt.
Ja, gemessen an der Linkspartei geht's schon.
Ja gut, okay. Okay. Ja. Meine, kommen wir zum S.
Das S, da habe ich jetzt einen Namen für dich und frage dich gleichzeitig, wer das ist. Nicolas Schmidt.
Schmidt, nie gehört. Keine
Schmidt,
Ahnung,
Schmidt allerdings nicht. Nur mit einem T geschrieben, ohne D. Es ist auch kein Deutscher, sondern ein Luxemburger. Und jetzt klingelt es vielleicht?
Fast, nee.
Ja, das ist der Jean-Claude Juncker der Gegenwart. Also der ist sozusagen... dieses Mal Spitzenkandidat gewesen bei der Europawahl für die Sozialdemokraten. Also letztlich der Obermotz aller Sozialdemokraten in Europa, aller beider sozusagen.
Und ich glaube, den Namen habe ich mal im parteiinternen Newsletter gelesen.
Ja, aber das sagt ja alles. Also das,
ja, natürlich. Ja,
damit ist das abgehandelt. Europawahl von den Sozialdemokraten leider nicht gewonnen, sondern von den Konservativen von der Volkspartei mit ihrer Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen.
Aber auch hier wieder meine Theorie, Scheiße am Schuh. Trotzdem natürlich mit in der Regierungsverantwortung, insofern man das so nennen kann, im Europaparlament.
Genau, also das ist ja, aber er selbst ist nicht in Regierungsverantwortung, weil er ist ja Sozialdemokrat und die Regierung in Luxemburg ist Mitte rechts, weshalb die ihn gar nicht nominiert haben. Der war vorher Kommissar gewesen, aber jetzt nicht mehr ist sozusagen komplett untergegangen. Also es ist halt nach wie vor so ein Konstrukt. Eigentlich wird den Bürgern erzählt, ja, ihr dürft hier mitbestimmen, wer Kommissionspräsidentin wird. Diesmal war es ja auch so, Ursula von der Leyen kandidierte, anders als letztes Mal, wo sie dann auch am Ende Kommissionspräsidentin wurde. Und wie gesagt, die Koalition gibt es, wenn dann halt zwischen den Mitteparteien, also es ist ja de facto eine Koalition zwischen EVP, Sozialdemokraten und Liberalen und ein bisschen Grün und aber auch noch ein bisschen Konservative dabei. Also das, was die Grünen mittragen, tragen die Konservativen nicht mit und umgekehrt. Und so kriegt man immer seine Mehrheiten. Aber die Kommissare, die hängen halt von den Parteien ab, weshalb ja auch ein ungarischer Kommissar, der auch nicht mal konservativ ist, sondern halt zur Patriotenfraktion gehört. Also
das sind nicht die ganz so schlimmen Nazis, ne?
Genau, also das sind die von den drei rechten Parteien die mittlere, aber trotzdem, also die schlimmen. Aber das ist natürlich, trotzdem lohnt sich ja hinzugehen bei der Europawahl. Diesmal ist die Wahlbeteiligung ja auch wieder ein kleines bisschen gestiegen gegenüber letztem Mal.
Europaweit oder nur in Deutschland?
Sage ich nächste Folge. Also,
okay.
Aber ja, das wollte ich nur sagen.
Ich immer mit meinen fiesen Fragen, ne?
Genau, aber Nicolas Schmidt, damit man ihn hier auch mal erwähnt hat, ist mein S.
Genau, so, dann haben wir meinen V, egal. Ich habe Scholz tatsächlich, weil ich fand, dass er einen eigenen Punkt auf dieser Liste verdient.
Ja.
Über das Versagen der Ampel und so haben wir jetzt schon lange genug geredet und ich hab nachher auch noch was zum Thema Ampel. Deswegen will ich da gar nicht lange drauf rumreiten, sondern nur auf die Person Scholz als Bundeskanzler und da auch nur wieder das kleine Statistikgehen in dir. Also wir haben festgestellt vor kurzem, er hat Ludwig Erhard überholt.
Ja.
Wird er Kurt Georg Kiesinger auch? Er hat Kiesinger überholt.
Ja.
Wird er auch Ludwig Erhard überholen?
Den wird er jetzt auch in den nächsten paar Tagen überholen, ja.
Genau. Also er wird der Bundeskanzler vermutlich mit der drittkürzesten Amtszeit oder der.
Oder in seiner Realität der Bundeskanzler mit der längsten Amtszeit.
Ja, natürlich. Er wird ja auch Bundeskanzler bleiben.
Für immer.
Das wäre aber schon lustig. Egal.
Das wäre lustig, wenn er nochmal recht hätte. Weißt du, er hat einmal in seinem Leben recht gehabt, nämlich 2021 und davor nie und danach auch nie. Und
na, so wie Laschet. Trotzdem.
Ja.
Na gut, er hat zweimal recht gehabt. Er ist einmal Ministerpräsident und einmal Bundesvorsitzender
geworden. Ja, das stimmt.
Eigentlich sogar dreimal, weil er ist auch Kanzlerkandidat geworden. Aber, ja, aber Kanzler dann nicht.
Ja, also es, Scholz, ich hoffe, dass Armin man Laschet nach der, also ich meine, er wird es nicht so. Es ist die Frage, was machen Kanzler nach ihrer Amtszeit? Entweder sie sind scheiße, wie Gerhard Schröder oder wie Kohl, oder sie sind so mittel wie Merkel, die zwar nicht groß in Erscheinung tritt, aber wenn, dann selbstgerecht. Helmut Schmidt eben auch. Weiß nicht, wie die anderen. Oder sie bleiben aktiv, wie Willy Brandt. Der war ja noch nach seinem Rücktritt noch 13 Jahre lang SPD-Vorsitzender. Das ist auch,
und damit der längste SPD-Vorsitzende, ne?
Genau. Oder wie Jürgen Becker mal sagte, auf einen Willy Brandt folgen 7 Rudolf Scharpings.
So.
Ja, also man weiß nicht, was der Scholz dann machen wird als Kanzler. Wahrscheinlich nichts. Also ändert sich gar nichts für ihn.
Ja, wobei ja für mich immer noch die Frage steht, wer der nächste Bundespräsident wird, aber das ist ja erst in zwei Jahren relevant.
Ja, also 2027 dann die Wahl. Das hängt natürlich vielleicht auch vom Koalitionsvertrag ab. Vielleicht kriegt der kleinere Koalitionspartner den Posten, wenn man dem das irgendwie abschwatzt. Ich glaube aber nicht, dass die SPD nochmal den Präsidenten stellt. Denn den Fehler hat ja die Union 2017 gemacht. Ja, der Steinmeier, das machen wir schon irgendwie. Obwohl die SPD damals ja auch schon ziemlich schlecht dastand. Das hätte man denen nicht geben müssen. Aber Lammert wollte nicht. Also Lammert wäre Merkels Wahl gewesen und eigentlich wollte Lammerts Frau nicht. Die stand so mit einem Nudelholz hinter ihm und sagte, wenn du da zusagst, dann gibt's auch die Fresse. Und dann blieb nur
noch. Obwohl das, glaube ich, ein guter Bundespräsident geworden wäre.
Naja, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich bin kein Lammert-Fan.
Okay.
Man darf sich mal den Tag angucken, an dem er gewählt wurde zum Bundestagspräsidenten zum ersten Mal. 2005 war das, konstituierende Sitzung. Parteiübergreifend gewählt, wie es so üblich ist. Und dann gab es irgendeine kleine Debatte über Vizepräsidenten und der sagte, und als nächstes hatte das Wort der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Volker Bock. Und damals war das noch, ich meine, die kannten sich seit Jahrzehnten. Volker Beck ist schwul, der war der erste Abgeordnete, der das nicht geheim hielt, dass er schwul war. Der wurde angefeindet auf dem Bundestagsgang, haben die CDU-Kollegen vor ihm ausgespuckt. Und 2005 hat er sich noch diesen witzig Gag erlaubt. Es ist ein Bock. Ja, der ist immer, der bespringt alles, weil er schwul ist. Und ich finde das so niedrig, so an dem Tag, wo der Typ ihn gewählt hat und selber macht man da noch so einen schwulen Witz, der sozusagen noch unter der untersten Schublade eingegraben lag. Und da muss ich sagen, das ist das ist sein Charakter. Also für mich ist das Norbert Lammert. Und er ist auch tatsächlich, hat ja dann auch gegen die Ehe für alle gestimmt. Und in der Debatte, vor der Debatte noch, also sozusagen als Präsident darf man ja immer reden, wenn man will. Und vor dieser Debatte um die Ehe für alle hat er gesagt, so, ich möchte hier nochmal bitte kurz festhalten, dass wir hier gegenseitigen Respekt walten lassen. Wo man denkt, Respekt vor Homosexuellen, ja bitte, aber du hast keinen. Und da muss ich sagen, dass der Typ geht gar nicht.
Okay, gut. Ja, ja,
also das muss man auch in Erinnerung rufen, weil die meisten Leute finden den gut. Die meisten Leute denken, das wäre ein lustiger Typ, der hatte Humor.
Genau.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, dieser Schwulenwitz, das ist das Gegenteil von Humor.
Okay, also du machst auch keine Schwulenwitze mehr auf der Bühne, ha?
Nee, aber so es gibt ja, natürlich gibt es ja gute oder mittelgute. Ach, und heißt, alles ist in seiner Zeit. Und diese ganzen, was also damals hier Schuh des Manitou 2001, das war ja schon im Abklingen, diese Art, wie man Schwule nachäfft.
Ja.
Aber in den 90ern war das der Renner. Pastewka hatte diese Rolle in der Wochenshow, das war der Renner. Und ja, irgendwann, der Gag selber ist ja nicht schuld dran, dass er irgendwann alt wird, ja.
Na, wie sagte Ralf König, selber auch queerer Aktivist und Comiczeichner, der bewegte Mann und so, sagte zum Film The Shoot is Manitou, das ist ein einziger verfilmter Detlef-Witz.
Ja, und dafür ist es halt zu wenig. Oder der hat schon seine auch, der ist ja wirklich
ja,
auch ein Meisterwerk.
Gut. Ich halte Bulli wirklich für einen,
wegen der schwulen Szenen.
Nein, um Gottes Willen.
Ja, ja.
Aber ich halte Bulli nach wie vor für einen der besten Regisseure, die wir in Deutschland haben. Darum bin ich jetzt mal auf das Kanu des Manitou sehr gespannt, wie sie damit mit diesem ganzen Zeug umgehen.
Ich glaube, okay, das wird dann irgendwie ad acta gelegt. Da gibt es andere genau. Gags, die da gemacht werden können. Okay.
Kommen wir zu Buchstaben T.
T, da habe ich das Wort Tattoo. Weil es verschiedene Tattoos gab dieses Jahr. Also
das ist richtig.
Zum Beispiel einen großen Skandal bei den Paralympics. Also es ist ja üblich, dass sich so Sportler manchmal die olympischen Ringe tätowieren lassen. Mhm. Bei Olympia ist das auch alles in Ordnung, aber die Paralympics sind anders. Die gehören quasi, die finden zwar immer an dem Ort statt, dass das IOC, den das IOC vorher ausgewählt hat für die Olympischen Spiele, aber die Organisation ist eine andere. Und man darf als Sportler, zum Beispiel als Schwimmer, wenn man dann irgendwie am Oberkörper irgendwie das Tattoo hat, das ist verboten. Solche Leute wurden teilweise disqualifiziert, weil sie die Ringe hatten und nicht das paralympische Logo oder nicht gar nichts. Also es ist ja nicht zwingend, dass man überhaupt ein Tattoo braucht. Aber es gab diese Skandale und da muss man wirklich sagen, also mit Behinderten so umzugehen, erstmal auslagern, okay, das ist ja auch eine schöne, eine große Veranstaltung gewesen, viel Beachtung und natürlich kann man die nicht bei den Olympischen Spielen gegen die Nichtbehinderten antreten lassen, aber dann zu sagen, aber ihr dürft die Ringe nicht tragen, weil ihr halt keine olympischen Sportler seid, das ist schon ziemlich, also muss man sagen, also da...
Es ist behindertenfeindlich.
Ja, so. Vielleicht ist Norbert Lammert inzwischen im IOC tätig und macht seine Witzchen zusammen mit dem Kollegen
Mockridge. Da kam man gar nicht, den habe ich gar nicht drauf, da hätte man eigentlich noch
mal drüber reden. Aber der war vielleicht auch einfach zu unwichtig. Zweitens, es gab im Bundestag eine Aktion, also im Moment ist ja das Gesetz zum Thema Organspende noch im Bundestag in den Ausschüssen. Wer weiß, ob das jetzt im Januar noch in die zweite und dritte Lesung kommt. Aber es gab Mitte des Jahres eine Aktion, eine Tattoo-Aktion. Es gibt so ein bestimmtes Symbol, ich kenne das jetzt nicht, das halt dafür steht, dass man diese Sache befürwortet, die Widerspruchslösung, oder dass man auch selbst Organspender ist. Und da gab es im Bundestag ein paar Dutzend Abgeordnete, die sich das stechen ließen und wo man denkt, ja, also wer also die Wertvolligkeit des Körpers betont, also dass man wirklich sagt, der eigene Körper kann auch nach dem Tod Gutes tun, das ist ja eine tolle Sache, aber dann den eigenen Körper so zu verunstalten mit so einem Tattoo ist halt auch wieder...
Naja, weiß ich nicht. Also ich persönlich bin auch nicht tätowiert, würde das auch nie machen lassen, würde mich auch nie piercen lassen, aber wer es machen will, mein Gott, ich...
Ja, und jetzt, dann habe ich Nummer 3 bei dem Thema für dich, nämlich die Vorsitzende der Linksgruppe im Bundestag, Heidi Reichinek. Die hat im Sommer sieht man das, wenn sie keine Ärmel hat, dann hat sie auf dem Oberarm eine Rosa Luxemburg.
Na, da hätte sie doch aber eigentlich ins BSW mit rübergehen können.
Ja, aber es ist halt wirklich, wo man denkt, okay, ich als Grüne muss jetzt Petra Kelly mir auf den oder Joschka Fischer tätowieren lassen oder was?
Jo.
Okay.
Ich habe auch August Bebel auf dem Oberarm.
Kontrollieren wir nächste Folge.
Genau. Okay, da kommen wir ja gut voran jetzt. Ich habe bei T habe ich natürlich das T an sich, Trump. So, ich hatte überlegt,
das
bei
T M an sich.
Ja, ist ja so, ne?
Ja.
Wobei, eigentlich wollen wir es nochmal breit kauen. Es ist schlimm genug. Also die Amerikaner haben ihn nicht nur gewählt, sie haben ihn wieder gewählt und sie haben es das erste Mal auch geschafft, dass er den Popular Vote gewonnen hat. Und zwar mit großem Abstand den Popular Vote gewonnen hat. Ich will jetzt gar nicht so viel nachkaken. Er hätte es nicht werden dürfen, er ist es aber geworden. Ich finde es schlimm, warum er es geworden ist, weil offensichtlich so ähnlich wie damals bei Hillary Clinton ausreichend genügend amerikanische Wähler nicht Trump gewählt haben, sondern einfach Kamala Harris nicht gewählt haben. Und zwar laut Umfragen, was ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, vor allem von Latino und also Einwanderer, von Einwanderermännern, die keine schwarze Frau haben wollten. Was
ja, das
ich
hat ja
echt
Ober-
krass
ja.
finde.
Das hat ja Obama
also
auch ganz deutlich gesagt, dass diese schwarzen Männer in der Mehrheit einfach Assis sind, weil sie Machos sind, ja. Und
ja.
Das hat sich dann auch bewahrheitet. Und ich fand es mit Trump, gut, bei uns kam ja dann am selben Tag noch das Ampel aus und hat alles überlagert, genau. Aber mir war das so seltsam egal fast schon. Man hat so einen Fatalismus an den Tag gelegt, dass es irgendwie, ja, man findet sich schon vor der Wahl damit ab, dass das wahrscheinlich wieder wird? Oder
naja,
das ist irgendwie. Ja.
Wir dürfen nicht vergessen, dass 2016 war es ja ein richtiger Schock.
Mhm.
Das war es ja diesmal nicht. Also ich bin aufgewacht und habe gedacht, ach du Scheiße. Und ich, boah, 2016 habe ich richtig, boah. Nee, da ich so, ach du Scheiße, echt jetzt. Du hast ja genau wie ich doch eher mit Kamala Harris gerechnet. Also man hat ja dann doch mehr auf die Vernunft der Amerikaner vertraut, weil sie das ja vier Jahre vorher auch bewiesen haben, dass sie ihn halt abgewählt haben.
Ja, oder zumindest, dass die Umfragen klarer liegen, aber dadurch, ehrlicherweise, die Umfragen ganz am Ende des Wahlkampfs lagen ja auf 50-50 und so weit war es ja davon nicht entfernt. Es waren ja nur 1,5 Prozentpunkte Abstand, was die Umfragen gar nicht vorhersehen können in der Knappheit.
Genau.
Also insofern, die Umfragen stimmten sogar.
Genau.
Aber es war halt dieser Erdrutschsieg bei den 7 Swing States und ja, trotzdem, ich finde das irgendwie fast so ein bisschen ein als Nicht-Ereignis bei uns.
Naja, das Problem ist halt der 6.11., ne? Also wie sagt mein Bruder jetzt auf der Bühne immer, wir sind morgens mit Trump aufgewacht und abends ohne Lindner eingeschlafen.
Ja.
Und das ist natürlich für uns wesentlich schockierender gewesen. Also nicht wirklich, aber doch schon. Weil damit hat ja keiner, also gerechnet haben wir damit schon, aber nicht an dem Tag.
Ja, oder im Gegenteil, dann hieß es, oh, jetzt die Amis waren jetzt haben jetzt was Schlimmes gewählt, jetzt müssen wir umso vernünftiger sein und so war es halt nicht. Klar, also das an den Tag wird man sich noch sehr lange erinnern, weil so viel wie an dem einen Tag oder an genau genommen an zwei Tagen passiert ja sonst in ganzen Jahrzehnten nicht.
Genau, das war ja schon der eine Tag, also fest stand es am 6.11.
Ja, richtig.
Ja, die Wahl war zwar am 5., aber fest stand es halt am 6. Genau. Okay, kommen wir zum U. Was hast du da?
Ich habe die UEFA.
Ah.
Also wegen der Fußball-Europameisterschaft. Viele haben es gar nicht mitgekriegt. Zum Beispiel die Fans ausländischer Nationalmannschaften, die in der Deutschen Bahn waren, statt im Stadion.
Genau.
Also die Deutsche Bahn war ja einer der Hauptsponsoren, wo man denkt, dass so viel in die Fresse, das geht eigentlich gar nicht. Also die Deutsche, wenn jemand nicht irgendein Großereignis sponsern sollte, wo Leute mit dem Zug hinkommen, dann ist es die Deutsche, eigentlich müssen wir es verbieten. Oder für ungültig erklären, den Spaniern den Titel wieder wegnehmen.
Ach, da wäre ich sowieso dafür.
Oder
aber
man hätte die spanische Mannschaft in die Züge setzen müssen. Damit wäre ich einverstanden gewesen.
Dann wären sie halt nicht pünktlich ins Stadion gekommen und zack, wäre das Spiel 3-0 ausgegangen.
Ja.
Gut.
Ja, also EM meinetwegen, es war ja, ich meine, die Deutschen sind dann im Viertelfinale rausgeflogen, also.
Glaube ich, ich muss wirklich sagen, es ist ja auch immer die Zeit unseres Sommertheaters und das ist ja dann auch immer die Zeit, wo ich wirklich dagegen, damit fiebere, dass die so schnell wie möglich rausfliegen,
ja.
Damit die nicht unsere Veranstaltungen boykottieren. Wobei das in diesem Jahr wirklich nicht der Fall war. Wir hatten ja wirklich Glück dieses Jahr im Sommertheater. Ich komme mal zum U, weil ich habe das Thema nachher nochmal. Und zwar sehr krude und das will ich dann nicht so. Egal. Also nächste Woche wahrscheinlich. Nächste Folge. Ich habe bei U Union tatsächlich. Union. Also die CDU, CSU. Nun haben wir ja jetzt schon viel darüber gesprochen. Also auch gerade über den Oberkasper Markus Söder zum Beispiel. Es ist ja jetzt relativ unausweichlich, glaube ich, ja, also dass Friedrich Merz deutscher Bundeskanzler wird. Und das ist ja nur was, wo man so denkt, ich bin damit jetzt aber feiner, als ich dachte, weil ich würde mir inzwischen sogar fast Schwarz-Gelb wünschen.
Mhm.
Weil wir dann mal wieder zumindest eine klare Linie drin haben.
Da haben wir schlechte Politik wieder aus einem Guss und nicht aus zwei, drei Güssen.
Genau. Ja. Genau. Aber der eine Guss, aber ich weiß es nicht. Jetzt hat Merz, also ich habe Scholz immer mehr zugetraut, als er es dann wirklich geliefert hat. Also das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, dich zu überzeugen, dass Olaf Scholz ein schlechter Kanzler ist, ist offene Tür mit Bulldozer einrennen.
Ist Döner aber, nach Ankara tragen, ja.
Genau. Aber hat Friedrich Merz das Zeug dazu, ein guter Kanzler zu sein?
Ich glaube, das hat grundsätzlich erstmal fast jeder. Mhm. Ich würde hier auch Markus Söder und Wolfgang Kubicki ausnehmen, aber ansonsten
natürlich.
Das Amt, da wächst jeder erstmal rein. Das Format hat man nämlich vorher nicht. Das war bei Merkel so, das war bei Kohl erst recht so. Also die kriegen das Amt irgendwie, teilweise durch Zufall, teilweise durch unverständliche Ereignisse. Aber wenn sie es dann haben, dann hat man eine gewisse Autorität oder eine gewisse Möglichkeit, dieses Amt auch zu formen. Und bei Scholz ist halt wirklich, wirklich unter seinen Möglichkeiten geblieben, mit Absicht, weil er selber ja einfach nichts will. Und das merkt man jetzt im Wahlkampf. Jetzt muss man als SPD irgendeine Bilanz verteidigen oder irgendeine Haltung verteidigen, die eigentlich keine ist, weil sie nämlich zum Beispiel in der Außenpolitik vollkommen inkonsistent ist. Und weil man dann dieses Klein-Klein, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dieses Klein-Klein, hier, wir erhöhen noch da ein Euro mehr und da. Das soll jetzt der große SPD-Wahlentwurf sein. Also, ich weiß nicht, also ich glaube, die SPD hat das Risiko, richtig, richtig reinzufallen bei der Wahl. Weil die Wähler merken, eigentlich wollen wir sie wählen, aber die haben ja wirklich weniger als nichts. Und damit sind sie anders als alle anderen Parteien, die wenigstens irgendwas ein bisschen haben.
Na, aber die Union hat ja letztlich auch nichts.
Naja, die Union hat schon auch bei der Außenpolitik zum Beispiel eine klarere Linie. Und das, ich meine, zumindest...
Ja, bloß,
also wenn man jetzt wirklich der Meinung ist, dass man mit der Ukraine nicht so umspringen sollte wie Scholz, dann bleiben einem ja nur Grüne, CDU und FDP, die bleiben einem. Ja.
Also
wenn man aber sagt zum Beispiel, die FDP will ich nicht wählen, weil die Stimme vielleicht verschenkt wäre, die Grünen vielleicht auch nicht, weil irgendwas, dann, also es ist...
Aber da wir jetzt hier einen Jahresrückblick machen, ne?
Und ja.
Ich finde, die Union hat im vergangenen Jahr ist auch die Union unter ihren Möglichkeiten geblieben. Und auch ein Friedrich Merz ist unter seinen Möglichkeiten geblieben. Weil natürlich, das ist klar, also eine Koalition mit den Grünen von vornherein auszuschließen, hätte ich für cleverer gehalten. Also zumindest im Sinne eines klaren Lagerwahlkampfs.
Ja, wobei das Ausschließen, ich meine, Söder macht das ja, aber bei ihm gilt es ja nichts.
Genau.
Aber also das bringt nichts. Dieses Ausschließen, das haben sie auch gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass man Ausschließen lieber erst nach einer Wahl macht.
Naja, das Problem ist ja halt, wenn sie die Koalition mit den Grünen ausgeschlossen hätten, dann ist ja die einzige Option, die bleibt tatsächlich wahrscheinlich CDU, SPD. Wenn nicht durch irgendwelche blöden Zufälle die FDP jetzt doch noch...
Ja. Es gibt halt noch eine Möglichkeit, wie die Union sich noch die Chancen verringern könnte, wenn jetzt zum Beispiel im Januar auch das Thema Abtreibung noch wieder also auf die Tagesordnung kommt mit zweiter und dritter Lesung, weil da ist ja die Bevölkerung zu 80% dafür, dass man es so ändert, wie es jetzt wie es Rot-Grün jetzt plant, nämlich Streichung aus dem Strafgesetzbuch und Überführung in ein normales Gesetz. Es ist ja nicht ungeregelt, wie dann irgendwie Beatrix von Storch behaupten würde. Und Merz sagt ja, das ist ein großer, ein befriedetes Thema, dass man jetzt ohne Not wieder aufmacht. Das ist ja nie gewesen.
Genau.
Und angenommen, man weiß nicht, also man weiß ja wirklich nicht, wie so eine Abstimmung ausgehen würde. Rot-Grün inklusive Linkspartei und BSW haben ja fast die Hälfte der Sitze. Da fehlen nur so eine Handvoll noch. Wenn man jetzt
genau, weil es ja, dadurch ist es ja dann auch nie, stand ja Gott sei Dank nie die Diskussion für Rot-Rot-Grün, was das ja eigentlich mal war. Das
ja,
darf man
genau.
ja nicht vergessen.
Genau, und jetzt bei dem Thema Abtreibung, da sind sich eigentlich fast alle, es gibt vielleicht in der SPD noch ein, zwei, was weiß ich, so Gläubige, die dann doch dagegen sind, aber ansonsten ist das schon eine klare Sache. Und man braucht ja nur noch ganz wenige Leute von der FDP, die sich entweder enthalten oder gar nicht teilnehmen oder sogar dafür sind, und dann hätte man es durchgebracht. Und wenn es knapp durchkommt, dann wäre das Thema auch endlich mal nach vielen Jahrzehnten abgeräumt. Wenn es aber nicht durchkommt, dann könnte das der Union schaden, weil genau die ja dann schuld wäre, dass das, was die Bevölkerung in der großen Mehrheit will, nicht passiert. Und dann könnte man auch da nochmal eine Art Kampagne dagegen fahren hinterher, dass die ja rückwärtsgewandt seien, was sie an dem Thema ganz klar sind. Also
ja, aber ob sowas nun verficht, ich glaube, wir haben uns alle damit abgefunden. Und das meine ich jetzt auch genauso, dass Friedrich Merz einfach unser neuer Bundeskanzler wird. Schön finde ich das auch nicht. Und er ist 68 oder ist er dann schon 69? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er ist noch 68.
Er ist jetzt 69, ja.
Er ist jetzt schon 69, ja. Okay. Das heißt, er ist 5 Jahre jünger als Adenauer. Das heißt, er kann locker noch 20 Jahre machen.
Naja, wie gesagt, wenn er nach Frankreich zu seinem Amtskollegen zum Staatsbesuch kommt, muss er eine Schnabeltasse mitnehmen, weil der 4 Jahre älter ist noch, also bei Roux, falls er jetzt zur Ausstrahlung dieser Folge noch im Amt ist. So, lieber Sebastian, dann sind wir schon wieder mit den Buchstaben durch, die wir uns für diese Folge vorgenommen haben.
Okay, dann kommen wir zu den Umfragen.
Ja, zu den
Prognosen.
Prognosen, die wir Anfang des letzten Jahres gestellt haben. 10 Stück. Bei 6 sind wir schon durch. Wir haben jetzt 2-2 für uns beide, steht es. Und die Frage 7 wäre, welcher Lebensmittelskandal ereignet sich 2014? Du sprachst davon, dass vegane Wurst...
24.
Genau. Ja.
Was habe ich gesagt?
14. Ach so, ja, können wir auch noch eine Prognose abgeben. Du sprachst von veganer Wurst, dass da irgendwie, dass da ein Skandal ist, dass da Chemie drin ist oder dass das was Künstliches ist. Ich habe einen neuen Dioxinskandal vorhergesehen. Es gab zumindest keinen großen Skandal. Es gab tatsächlich bei der Berliner Polizei, die am letzten Silvesterfest aktiv war, gab es einen Skandal, dass die Polizisten, die da aktiv waren, die haben Brötchen, geschmierte Brötchen gekriegt, die schimmelig waren. Das war der einzige Lebensmittelskandal, den ich, da gibt es auch schöne Bilder, in der Berliner Boulevardpresse gab es dann große Empörung, aber ich glaube nicht,
dass das... Was war da drauf?
Ja, so Wurst, Käse und so weiter.
Na, war vegane halt, Wurst?
Ach so, nee. Obwohl, Berlin, weißt du so, wahrscheinlich kein einziger Berliner Polizist würde vegan essen, aber wenn dann heißt, so, ab heute sind wir gute Menschen und muss allen Leuten was vorgesetzt werden, was sie nicht essen wollen. Das werde ich noch recherchieren, aber ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass
du den Punkt... Kannst mir einen Viertelpunkt geben oder so?
Nein, du kriegst keinen. Okay. So, dann die Frage 8. Nach wie vielen Tagen steht der US-Präsident fest? Also wie viele Tage nach der Wahl braucht man, um das Ergebnis zu finden? Und du hast gesagt, es steht sofort fest. Und ich habe gedacht, es dauert 2 Tage. Und das stimmte natürlich nicht.
Also kriege ich den Punkt.
Du kriegst den Punkt. Du hast jetzt 3-2 Vorsprung.
Okay, gut. Wie viel, darf ich vorlegen?
Ja.
Okay, wie viele Minister... Also ich gehe mal davon aus, im frühen Frühjahr steht die neue Regierung. Wie viele Minister schaffen es nicht übers Jahr 2025?
Würde ich mal, allzu viele sind es ja immer nicht. Wenn man frühere Kabinette anschaut, also ich würde sagen, ein Kabinettsmitglied wird zurücktreten oder entlassen.
Okay, hätte ich jetzt auch gesagt, kann ich aber nicht sagen, weil wäre ja blöd wegen Auswertung, dann sage ich mal, nee, es wäre eine der ganz wenigen Regierungen, die es mal schafft, zumindest das erste Jahr skandalfrei, es wird kein Minister 2025 entlassen oder tritt zurück, wobei ich jetzt mal aus politischen Gründen sagen würde, wenn jetzt irgendwie ist, da muss jemand seine Frau pflegen oder so, zählen wir das mit rein?
Ich würde es mit reinzählen, das ist ja letztlich, der Effekt ist ja der gleiche.
Okay, dann würde ich sagen, kein Minister tritt zurück.
Gut. Meine Frage ist, wird eine Reform der Schuldenbremse im Grundgesetz vereinbart oder beschlossen? Also angenommen jetzt im Koalitionsvertrag oder irgendwie am Jahresende wird dann noch per Verhandlung geklärt, das machen wir. Und wenn es noch nicht zu Ende beschlossen ist, gilt es trotzdem.
Mhm. Wirklich im Grundgesetz?
Na, woanders steht es ja nicht. Also das steht im
Grundgesetz. Ja, muss schon. Es muss übers Grundgesetz laufen.
Das geht nicht anders. Man kann so Sachen nur reformieren.
Ist das eine Grundgesetzänderung, die wirklich auch 2/3 Mehrheit, bla 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 und den ganzen Scheiß, ne?
Ja.
Und wir wissen ja beide, dass CDU, SPD sicherlich nicht die Zweidrittelmehrheit kriegen werden.
Das nicht, genau. Da bräuchte, und das ist aber auch nicht schlimm, weil normale Regierungen haben das ja auch nie und müssen dann immer auch auf andere Parteien zugehen. Also das Grundgesetz ist ja durchaus, das ist ja dutzende Male, im Durchschnitt kann man sagen, einmal pro Jahr gibt es eine Grundgesetzänderung. So kann man das durchaus sagen. Also ist nicht unmöglich, aber jetzt bei dem Thema.
Also 2025, nein.
Okay. Ich sag auch nein. Da sind wir uns mal einig, was nicht schlimm ist.
Okay, schade. Gut. Okay, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir marschieren mit großen Schritten. Wir haben jetzt noch eine Folge Jahresrückblick. Und zwar am 6. Januar, am 9. Januar hören wir uns wieder live. Also da reden wir wieder über aktuelle Themen. Bis dahin wünsche ich, hoffe, ihr hattet einen guten Reinrutsch und einen schönen, und wir hören uns in vier Tagen, drei Tagen, weiß ich nicht. Egal, wir hören uns bald. Bis dann, Timmann. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.